Ja, meine Lieben, wie die meisten wissen, wir lesen heute Abend noch einmal aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessaloniker. Also aus dem letzten, fünften Kapitel, die Verse 12 bis 28. Und dann haben wir wirklich vor, unser Studium heute Abend abzuschließen. Weißt du noch, wann wir angefangen haben? In welcher Monat? Das war in September. Ja, in September. Aber noch einmal, dann möchten wir das heute Abend abschließen und uns später auch einmal dann wieder beschäftigen mit dem zweiten Brief. Also hier 1. Thessaloniker, Kapitel 5, ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet die sich unter euch mühen, und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht. Tröstet die Kleinmutigen. Tragt die Schwachen. Seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, für einander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Ihr wird's auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt, den dürfen wir mit Zuversicht erwarten. Damit haben wir den Vormittag beendet, heute Morgen. Aber wollen wir den Tag mit Zuversicht erwarten, sagt Paulus, dann müsst ihr auch leben für diesen Tag. Und leben, das heißt natürlich, wir müssen im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung leben. Das sind die Grundlagen. Darüber haben wir heute Morgen miteinander gesprochen. Aber wenn ihr wollt, dass ich euch sage, was ihr eigentlich tun müsst, dann spitzt die Ohren. Denn da kommt es. Und jetzt haben wir 1. Thessaloniker 5, das letzte Teil. Und vielleicht hast du schon gedacht, werdet ihr vorlesen, Eieiei, was für eine massive Liste von Geboten. Habt ihr sie gezählt? Es sind sogar 15 verschiedene Geboten. Oh la la, 15 verschiedene Geboten. Von den einigen dann auch noch wieder weiterentwickelt werden. Aber es gibt 15 verschiedene. Und das sieht vielleicht aus wie ein hoffnungsloses Durcheinander. Aber in Wirklichkeit ist es, wie der Großteil der Heiligen Schrift, eine sehr sorgfältige und kohärente Aussage. Lass mir einfach ein paar Markierungspunkte setzen. Erstmal und bitte, hab immer die Bibel in der Hand. Vertraue niemals ein Pfarrer. Man muss das wirklich in der Heiligen Schrift selbst kontrollieren. Erstmal in Kapitel 5, Vers 12. Die Worte, wir bitten euch, Brüder und Schwester. Damit leitet Paulus die ersten drei Gebote ein. Wir bitten euch, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Achten, ehren, Frieden halten. Dann trennt er diese Mahnungen in einen eigenen Abschnitt ab und erneuert in Vers 14 seinen Appell. Und wir ermahnen euch, liebe Brüder und Schwestern. Und darauf folgen 9 Impulse, die wir zeigen werden in 3 Dreiergruppen unterteilt sind. Hier sind sie. Die ersten 3 in Vers 14. Warnt die Nachlässigen, tröstet die Kleinmütigen, unterstützt die Schwachen. Warnen, trösten, unterstützen. Dann die 2. 3. Seid geduldig mit jedermann, seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt und jagt immer dem Guten nach. Die 2. 3. Und hier die 3. Vers 16, 17, 18. Freut euch immer meer, betet ohne Unterlass und dankt in allem. Und schau mal, wie Paulus den Abschnitt abrundet. Das ist der Wille Gottes für euch. Interessant. Es beginnt mit dem Appell des Apostels. Wir bieten euch. Es endet mit. Das ist Gottes Wille. Das ist was der Apostel wünscht. Und was Gott verlangt. Wie wichtig also diese Reihe von 9. Wenn du zusammenzählst, sind es insgesamt 12 Gebote bis jetzt. Aber ich habe dir 15 versprochen, oder? Hier kommen die 3. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet die Weissagungen nicht. Prüft alles. Und damit wir wissen, wie wir es prüfen sollen, oder was wir tun sollen, wenn wir es geprüft haben, fügt er hinzu. Behaltet das Gute und meidet das Böse in jeder Gestalt. Aber das ist Teil unserer Prüfung. Also hier gibt es eigentlich 3 Gebote. Löscht nicht, verachtet nicht, prüft. Ist toch schön, oder? Könnt ihr das da hinten, da ohne Licht nog wel lezen? Oder? Geht das? Ja? Ja, danke. Aber ist toch schön, hè? Wenn die Bibel so funktioniert. Vind ik das nicht ganz befriedigend? Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut mir das tut und wie mir das hilft bei der Predigtvorbereitung. Es ist überhaupt kein Durcheinander, sondern am Anfang 3 Gebote mit Bezug auf die Führung der Gemeinschaft, 9 Gebote in 3 Abschnitte, die sich auf uns persönlich beziehen, und 3 Gebote am Ende, die uns von Kräften erzählen, die zugunsten von uns tätig sind. Unterwegs zum großen Tag bekommen wir Unterstützung. Das sind die Leiter in unserer Gemeinde. Persönliche Aufgaben, der Mittelteil mit den 9 Geboten und Kräfte, die zu unserem Gunsten arbeiten, die 3 am Ende. Gut. Zuerst also, die Kirche hat Leiter und ich sag mal eine ausgeprägte Friedensqualität. Das sind die Verse 12 und 13. Weißt du, das ist wirklich wichtig. Es gibt im ganzen Neuen Testament keine Kirche ohne Leiter. Leiter, gewöhnlich Älteste oder Diakone genannt. Ehrlich gesagt, wir wissen nicht genau, was sie damals taten, außer dass es eine deutliche Betonung gab auf dem Lehren und dem Dienen des Wortes. Aber Paulus forderte, in jeder Gemeinde sollten Älteste sein. Biblisch gesehen gibt es keine Gemeinde ohne Leiter. Und auch keine Gemeinde mit nur einem Leiter. Nein, Paulus spricht hier von Leitern in Plural. Und er ruft die Gläubigen auf, erstens anzuerkennen, dass sie da sind. Wir bitten euch, Brüder und Schwestern, achtet die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen, sie anzukennen. Zweitens, sie zu respektieren. Und was sie tun, sie in Liebe zu schätzen, um ihrer Arbeit willen. Und drittens, auf das Vorhandensein von Leitung zu reagieren, indem man alles daran setzt, eine total friedliche Gemeinschaft zu schaffen. Haltet Frieden untereinander. Achtung, Paulus hat die brüderliche Liebe betont, hè? Und er fährt mit dem Wort Brüder fort, weil wir alle in der Kirche eins sind. Wir sind alle Brüder. Es gibt nur einen Meister. Wir sind alle Brüder. Aber für den Fall, dass das Gemeindeleben verzerren könnte, erinnert er nur daran, dass es in jeder Gemeinde auch Leiter gibt. Und für den Fall, dass uns diese Gedanken zu Streit, Uneinigkeit und Ablehnung treiben könnte, sagt er, haltet Frieden untereinander. Oh, meine Lieben, wenn man die Kirchengeschichte ein bisschen studiert hat, oder ein bisschen zuhört, im Land, in der Welt, wie leicht lassen sich heute Menschen dazu hinreißen, den Frieden in der Kirche zu brechen, als wäre das eine Sache von keiner Bedeutung. Seid in Frieden, sagt der Apostel. Und wofür ist ein Leiter da? Nun, was sagt er? Eigentlich ganz einfach. Er sagt, ein Leiter ist für die Arbeit da. Für die Arbeit. Sie mühen sich, sagt er, achtet die sich unter euch mühen, die Christusgemäße Führung bieten. Sie euch vorstehen im Herrn, das ist wichtig, im Herrn. So machen die das. Das bedeutet, dass sie den ersten Platz einnehmen in einer Weise, wie es Jesus tun würde. Erinnert ihr noch aus dem Evangelium seine dramatischen Worte? So nicht unter euch. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn Jesus, der große Diener, kam zu uns als einer, der dient. Das Markzeichen der Leiterschaft ist dienen. Daarom nog einmal, sie nehmen nicht den ersten Platz in geistlichen Dingen ein, sondern auf geistliche Weise, wie der Herr. Sind Diener, die nach dem Vorbild des großen Dieners leben. Und sie sollen dich ermahnen. Und die einfachste Art, wie ich Ihnen das Wort ermahnen erklären kann, ist ähnlich wie in dem Ausdruck liebevolle Fürsorge. Sie sollen ermahnen, wie Jesus das toen beurde, mit liebevolle Fürsorge. Aber um dem Wort treu zu bleiben, müssen wir den Begriff liebevolle Fürsorge ein wenig auflocken. Denn es beinhaltet auch die Idee von eine Richtung fortzugeben. Liebevolle Fürsorge und das Aufzeigen des richtigen Wegs. Eine Zurechtweisung, wo es nötig ist. Den Weg weisen, wo es richtig ist. Aber nicht liebevoller Fürsorge. Das ist Führung. Niemals, dass die Gemeindeglieder den Gefühl haben, ich bin der Chef. Wir haben nur einen Chef. Also das zum Ersten. Die Kirche hat Leiter und eine ausgeprägte Friedensqualität. Die Verse 12 und 13. Zweitens, die Kirche hat einen Lebensstil, der von allen Mitgliedern erwartet wird. Das sind die 9 Gebote. Und pass auf, diese 9 Gebote enthalten 7-mal, ist interessant, 7-mal, also in ganzer Mehrheit, 7-mal eine uneingeschränkte Verpflichtung. Wir alle sollen so sein. Zu jedem. Und jederzeit. 9 Gebote und 7 Aussagen über eine unbegrenzte Verpflichtung. Zuerst haben wir einen Dienst aneinander. Wir ermahnen euch aber, Vers 14, weist die Nachlässigen zurecht. Das haben wir alle. Das ist uns aller Pflicht. In liebevoller Fürsorge. Leiter üben es gegenüber denen aus, die sie leiten, und die ganze Gemeinde übt es gegenüber einander aus. Das Neue Testament kennt nicht die Vorstellung von Leitern getrennt von Gottes Volk. Sie sollen vielmehr ein Beispiel dafür sein, wie wir allen sein sollen. Es ist interessant auch, wenn man die Qualifikationen sieht für Ältesten und Diakonen. Das sind eigentlich alle Sachen, die jeder Christ kennt. Jeder Christ. Nur dann, dass das sterker betont ist, dass sie im Wort arbeiten. Sie geben ein Beispiel und dann folgen wir Christen, mit den gleichen Fürsorge für jenen, die sich nicht benehmen, die aus der Reihe tanzen, die faul sind, die Gemeinschaft stören und keinen Beitrag leisten. Also das ist nicht den Leitern zu überlassen, sondern denen, die jemandem als nächsten stehen, am nächsten stehen. Und dass man dann, wenn man so in der Nähe ist, man kennt die Leute, sie ein bisschen beiseite neemt und sagt, ich will Fürsorge üben. Wenn nötig, will ich dich warnen. Wenn nötig, will ich dich liebevoll zurechtweisen. Aber ich möchte, dass du wieder in die Spur kommst, die richtige Spur. So einen Dienst haben wir alle, einen Dienst aneinander. Und wir haben auch den Auftrag, die Kleinmütigen zu trösten. Hast du das gelesen? Ist das keine schöne Übersetzung? Die Kleinmütigen zu trösten. Ich bin oft kleinmütig, sage ich ganz ehrlich. Bitte komm und tröste mich. Also diejenigen, die niedergeschlagen sind oder deprimiert, denen es an Elan fehlt, die einfach nicht die Kraft haben, sich dem Leben zu stellen, wie es sich ihnen stellt. Tröste sie, steh sie zur Seite, steh ihnen zur Seite. Und tragt die Schwachen, unterstütze sie. Es ist interessant, Jesus benutzte dieses Verb unterstützen, als er sagte, dass es unmöglich ist, zwei Herren zu dienen. Entweder wir schenken dem einen unsere erste Liebe und verachten den anderen, oder wir hängen an den anderen und verachten den einen. Also wir sollen hängen, das ist das Wort, hè? Wir sollen hängen an den Schwachen. Unsere beste und eerste Aufmerksamkeit bieten denen, die schwach sind. Das ist unser Dienst in der Gemeinschaft. Uns aller Dienst als Brüder und Schwestern. Und zweitens gibt es drei Gebote, die haben mit unserem Charakter zu tun. Am Ende von Vers 14, was steht da? Wir sollen geduldig sein. Wir sollen darauf achten, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Und wir sollen uns bemühen, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Also drei Gebote, die sich auf unserem Charakter beziehen. Was für Art Christen sind wir? Ja, wir sollen geduldig sein. Ist im Griechisch ein Wort, das bedeutet langmütig sein. Langmütig. Nicht schnell genervt. En waarom macht u das dann jetzt wieder nicht? Nein. Und nicht vergeltend. We zullen hinnehmen was man macht und nicht zurückschlagen. Das ist natürlich unser alter Adam. Der will immer zurück. Du sagst das, ich sage das. Du auch immer mit deinen. Kann man besser sagen. Ich habe den Gefühl, dass du. Dann ist es mein Gefühl. Und dann können wir noch immer reden. Niemals Böses mit Bösen vergelten, die Jesus hat gesagt. Interessant, hè, wie hier die bergpredigt durchklinkt. In die Wörter des Apostels. Und wir sollen mensen van ungeheuchelter Güte zijn. Dat steht hier. Ungeheuchelter Güte. Immer das Güte, das Gute anstreben. Das ist unser Charakter in einer christlichen Gemeinde. Und die dritte Reihe hat, sag mal, ja, ist ein bisschen modern vielleicht, das so zu sagen, aber das hat mit unserer Spiritualität zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlast. Dankt in allem. Das ist unsere Spiritualität. Also die Art und Weise, wie wir persönlich mit und vor Gott in der Gemeinschaft leben. Und das spüre ich auch hier in Neuhofen. Wenn wir singen miteinander, die Predigten, die Leute am meisten ansehen, da ist das Wort Freude drin. Das ist auffallig. Ist das schon aufgefallen? Freut euch, betet, dankt. Aber jetzt hast du natürlich eine Frage. Die Umstände. Ich weiß, ihr Lieben, die Umstände, die sind oft so, dass man unmöglich sich freuen und danken kann. Es gibt Umstände, die unsere Freude total töten, die uns nichts geben, wofür wir dankbar sein können. Also, bitte, 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 man muss immer gut lezen, hè? Es heißt nicht, dankt für alles. Es heißt, in allem dankbaar zijn. Denn egal wie de taak aussieht, egal die Umstände, egal wieveel nood auf uns lastet, da habe ich einiges aufgeschrieben hier. Egal das alles, Jesus hat zich niet veranderd. Unsere Rettung hat zich niet geändert. Die Schriften haben zich niet geändert. Der Himmel hat sich nicht geändert. Die Wiederkunft hat sich nicht geändert. Spürt ihr, wozu uns das auffordert? Es ruft uns alle auf, geistlich zu leben. Darum das Wort Spiritualität. Der Heilige Geist, das Geist ist Spiritus. Geistlich, ganz bewusst, im Licht der Wahrheit, unseren Geist ständig mit Vater, Sohn und Heiliger Geist zu erfüllen. Mit dem vollen Besitz des Heils, erfrischt und erneuert vom Heiligen Geist, erfreut an der Heiligen Schrift, um ständig auf unsere Brüder und Schwestern zu schauen und zu sagen, ist es nicht gut, dabei zu hören. Um zum Beispiel nächste Woche zusammen wieder heilig Abendmahlzeit zu nehmen. Und uns auf Jesus und auf der Gnade zu erfreuen. Wow, was für ein Disziplin, diese drei. Ehrlich gesagt, es ist das Letzte, was wir tun wollen. Und die Zeiten sind hart. Aber wir werden auch dann gefordert, geistlich zu leben. Und was ist das Herzstück von diesen drei? Das Herzstück ist, betet ohne Unterlass. Das heißt, stellt euch dein Leben in seiner unendlichen Vielfalt, in all seinen Anforderungen, in den Dingen, die möglich scheinen und in den Dingen, die unmöglich sind, scheinen. In unseren Ängsten und Nöten bringt euer ganzes Leben ins Gebet. Denn wenn wir nicht in der Lage sind, er ist im höchsten Maße in der Lage. Das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Oh, wenn es nur um Paulus ginge, wäre das schön genug. Er ist ein Apostel Christi. Aber es ist nicht nur Paulus, es ist Gottes Wille, dass wir in der Gemeinschaft der Gemeinde einander dienen, einen christlich ähnlichen Charakter leben und üben. Und an Gott festhalten durch dick und dünn. In Gebet, in Dank und Freude. Schließlich Vers 22. Da gibt es die dritte, letzte dieser Reihe von Geboten. Wo es heißt, lösche den Geist nicht aus. Das erinnert uns daran, dass der Herr seine Gemeinde auch schenkt, was ihr fragt, um zu sein, was sie sein soll. Ich sage das noch einmal. Der Herr schenkt seine Gemeinde, was er fragt, um zu sein, wie sie sein soll. Wir können zum Beispiel sagen, was für eine Aufgabe, freut euch immer mehr und seid dankbar in allen. Paulus, du hast keine Ahnung. Du hast keine Idee, wie ich mich fühle. Aber schau einmal, in welcher Lage Paulus war. Zurücklesen Apostelgeschichte, er war gerade in Philippi ausgepeitscht worden. Er lebte nicht in einem Elfenbeinturm und war nicht in Watte gepackt. Er hatte Spuren an seinem Körper. Gut, finden wir als eine große Aufgabe, er zweifellos auch. Als wer ist also auf unserer Seite? Wenn wir versuchen, diesen Dienst, diesen Charakter und diese Spiritualität zu leben. Wer ist auf unserer Seite? Was ist auf unserer Seite? Der Heilige Geist und das Wort Gottes. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Versuche mal einmal klar über diese geboten nacht zu denken. Es ist interessant, der Heilige Geist gibt es hier als Feuer. Hè? Löscht das Feuer des Heiligen Geistes nicht aus. Darf ich daran erinnern, dass der Heilige Geist von Johannes dem Täufer als Feuer bezeichnet wurde? Was sagt er? Es kommt einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird seine Scheune gründlich reinigen. Der Geist ist der Agent im Verlangen des Herrn, für sich ein heiliges Volk zu schaffen. Und das Feuer des Geistes hier, was ist das? Das ist das Feuer der Heiligung. Zur Heiligung. Es war das Feuer, das am Pfingsttag über sie kam. Denkt daran, sie kamen an diesem Tag nicht zusammen, um den Heiligen Geist zu empfangen, da in Jerusalem. Sie wussten nicht einmal, dass er da kommen wollte. Sie versammelten sich, um das Pfingstfest zu feiern. Und wenn du Zeit hast, haben wir jetzt vanavond, heute Abend nicht, aber wenn du Zeit hast, um ins Alte Testament zu gehen, um die Bedeutung vom Pfingstfest, das Wochenfest, zu entdecken, dann ist es Gottes Fest, um ein Volk zusammen, das auf seinem Rettungswerk ruht und ihm darum liebt und für ihn lebt. Und natürlich, er ging noch weiter. Er gab ihnen die Gabe, verständlich zu reden. Sie sprachen und jeder verstand. Das Evangelium. Der Heilige Geist, der kommt, um aus uns ein heiliges Volk zu machen mit einem Zeugnis für die Welt. Also was haben wir an unserer Seite? Der Heilige Geist. Und es gibt noch was. Gottes Wort ist auf unserer Seite. Und wenn wir die prophetische Rede hier, vielleicht hast du schon gedacht, was ist das eigentlich, prophetische Reden, wie muss ich das verstehen? Na, dann müssen wir uns so weit wie möglich zurückversetzen in die Situation, die Paulus ansprach. Und schau dann mal, wie sie auf uns zutrifft. Stel dir vor, Paulus' Gemeinde, was hatten die eigentlich? Hatten die eine Bibel? Hatten die einen ganzen Bibel? Nein, die hatten nur das Alte Testament. Wir sagen das Alte Testament. Aber es war nicht in jedermans Hand. Das können die Leute gar nicht bezahlen. Die teure Papyrusrollen. Und die neutestamentliche Offenbarung über die Person und das Werk Christi, die Evangelien und die Briefen, die waren noch nicht da. Daarom bediente zich God mensen om te profetieën, om zijn woord zu zijn volk te brengen. Zumeist vermoedde ik erklärende Wörter, aber manchmal auch eine Vorhersage. Paulus zum Beispiel möchte auch einmal sagen in einem Brief, das sage ich euch mit einem Wort des Herrn, dann ist das eine prophetische Rede. Und dann ist das eine Vorhersage, damit sie wussten, wie kann ich jetzt leben, wenn ich um die Zukunft Bescheid wisst. Was heißt das für mein Leben? Und Paulus sagt, schau mal, ihr versammelt euch da in die kleine Kirche da in Thessalonik. Und es steht einmal, auf einmal steht da der Metzger. Der Metzger aus Thessaloniki steht auf und bringt euch das Wort Gottes. Verachtet das Wort Gottes nicht, weil es durch den Metzger oder vom Bäcker kommt. Siehst du? Verachtet nicht Gottes Wort, wenn es zu euch kommt, hört aufmerksam zu. Aber jetzt, wir leben in 2024, jetzt ist das Wort Gottes vollständig. Wir haben eine komplette Bibel. Es gibt also einen Sinn, in dem wir keine Prophezeiung brauchen, weil wir Gottes Wort haben. Und selbst wenn jemand hier aufstunde in Neuhofen und sagte, hör mal, ich habe ein Wort von Gott für euch, würden wir es immer noch anhand der Schrift prüfen. Wir sollten grundsätzlich Bibelleute sein. Bibelleute. Oh, was haben wir doch für Möglichkeiten, meine Lieben, wenn wir uns auf den Weg machen, einander zu dienen, einen Christus-ähnlichen Charakter zu entwickeln und uns an einer gesunden Spiritualität zu erfreuen. Wie viele Vorteile haben wir jetzt? Der Heilige Geist, dessen Werk es ist, ein heiliges Volk zu schaffen. Und Gottes Wort, dessen Kraft es ist, uns in den Dingen Gottes zu lehren und uns zu seinem Bild zu formen. Noch ein Punkt. Und das ist eine Verpflichtung. Ich sag mal, das ist unser Commitment. Prüft alle Dinge. Ob es ein Wort ist, das dir in deiner Kirche begegnet, ob es eine Gedanke ist, die in deiner stillen Zeit im Sinn kommt, du betet und du liest in der Bibel und dann auf einmal ist da diese Gedanke. Ob es eine Verhaltensweise ist, die die Leute vorschlagen und du bist nicht sicher, ob das so richtig ist. Ob es sich handelt um Trennung von der Welt oder um Sendung in die Welt. Was auch immer mit deinem Leben als Christen zu tun hat, prüfe es. Laufe nicht mit offenem Mund und geschlossenen Augen herum. Sei ein unterscheidender Gläubiger. Ich sag mal so, übe deine von Gott gegebene Fähigkeit zur Kritik. Man muss nicht Angst haben für Kritik, für kritisch denken. Prüfe alles. Lege es auf den Prüfstein der Heiligen Schrift. Bete den Heiligen Geist, dich darüber zu erleuchten. Aber wenn du dann zu einem Schluss kommst, das ist richtig, dann tu es. Drei Dinge also sind auf unserer Seite. Der Heilige Geist, Gottes Wort und unser Commitment für Jesus zu leben. Was für eine Fülle von Anweisungen. Und ja, jetzt, wir kommen zu Ende. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sagst, lieber Jan, ich bin verwirrt von dieser Fülle. Oder lieber Paulus, wie kann ich so leben, wenn Jesus kommt? Aber er weiß schon. Was sagt er? Vers 23, und damit möchte ich gerne enden. Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, eure Seele und euer Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn, Jesus Christus. er aber. Vor allem habt ihr Gott selbst auf eure Seite. Und selbst, meine Lieben, selbst wenn uns die Aufgabe über den Kopf wächst, oder wir in Straucheln geraten, selbst wenn wir zugeben müssen, ich werde nie so weit sein, wenn Jesus kommt. Ich sage euch was. Der himmlische Vater wird dafür sorgen, dass es keinen einzigen Fleck gibt, der diesen Tag verderbt. Vater wird dafür sorgen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du in diesem alten Brief an diese kleine, so unbekannte Kirche mit solcher Aktualität und mit solcher Kraft zu uns gesprochen hast, diesen letzten Wochen und Monaten. Und hier sind wir, lieber Vater, auch eine kleine Gemeinde, aber schon 40 Jahre alt. Und während wir diesen Brief studiert haben, bekennen wir, dass unser Gebet immer mehr so lautet, wären wir doch wie diese Kirche. So eine feine Gemeinde, die erst ein paar Wochen, ein paar Monate alt war. Und wir beten darum, dass du in der Kraft deines Heiligen Geistes zu uns kommst. Dass du uns von jedem fleischlichen Instinkt in uns zurückhältst, um deine brennende Flamme zu löschen, wenn er kommt, um uns zu verwandeln und zu heiligen. Um uns mehr und mehr zu einer solchen Gemeinschaft zu machen, zu deinem Volk, damit wir das Wunder dieser Botschaft, das Wunder des Evangeliums, das wir selbst empfangen haben und was uns freut, und damit wir den Retter, den wir gelernt haben zu vertrauen, in all seiner Gnade und Kraft zum Ausdruck bringen können und uns immer mehr zu einer Gemeinschaft der Heiligkeit, der Liebe, einer Gemeinschaft des Gebets, der tiefen Freundlichkeit und aufrichtigen Gastfreundschaft formt. Ah ja, Herr, eine Gemeinde mit einer Mission, dass dein Wort von uns auf darf weitergetragen werden, damit Jesus Christus, unser Herr, geehrt werden möge. Wir bitten, Herr, für unsere Gemeinde, aber auch für andere Gemeinden. Auch für die Gemeinde, wo unsere Gäste daheim sind. Dass sie und wir immer Orte sind, wo du groß gemacht wirst. Wo du die Ehre bekommst, die dir zusteht. Und wo Menschen deine Liebe finden und entdecken können. Hilf, dass wir immer auch einen Blick füreinander haben. Und für die, die uns brauchen. Dass wir uns nie an uns selbst genug sind. Wir bitten dich, zeige uns die Menschen, die wir auf dich aufmerksam machen sollen. Und die wir zu dir einladen sollen. Von dir erzählen sollen. Gib es uns auch in der kommenden Woche solche Gelegenheiten, Zeugen für Jesus Christus, unseren Herrn zu sein. Ja, so sei es, Vater, wir beten